Sie von mir. Wir freuen uns, dass wir so einen netten, lieben, gläubigen Gast begrüßen dürfen. Er ist uns nicht mehr unbekannt, aber es ist eine Ehre, so einen Menschen kennenzulernen und bei sich zu haben. Der Geist, den Vater Parisi hier verkörpert, mitbringt, ist ein Geist, der in der östlichen Kirchentradition bis heute auf dem Heiligen Berg Athos gelebt wird. Und unser lieber Vater Parisi ist ein Vertreter dieser Mönche, die dort den Geist bis heute in der Tradition festgehalten haben. Für viele auch unverständlich, wir wissen das. Dazu ist er ja hier, dass er alles ein bisschen mehr erklärt, verinnerlicht. Naja, und wir freuen uns, dass wir so Menschen hier begrüßen dürfen. Und wir hoffen, dass der Heilige Geist heute mit uns hier unser Verstand öffnet für die Worte, dass die uns Pater Parisi näher bringen wird. Damit wir die Kultur der Ostkirche, der Mönche, überhaupt die ganze Ostkirche verstehen können. Und wenn wir machen das so, wir machen den Vortrag am Anfang und später machen wir kleine Diskussionen, wenn Menschen von euch Fragen haben, müsst ihr euch nicht scheuen zu fragen und später noch, wenn jemand möchte, ein Beichtgespräch führen, wenn wir noch Zeit haben, je nachdem. So, ich glaube, das genügt und fangen wir mit einem Gebet an. Weiter, Paisi.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Erbarme dich. Vater, unser, der du bist, in den Himmel geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und in die Ohren der Ohren.
Amen. Erbarme dich. Vater, segne.
Auf die Gebete unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser.
Amen.
Bevor ich also mit meinem Vortrag im Eigentlichen beginne, zuerst einmal möchte auch ich mich bedanken, vergelt's Gott sagen, dass ich die Ehre habe, auch hier in Ihrem Kreis in Hamburg, in der Hansestadt Hamburg, einmal einen Vortrag zu halten. Zuallererst möchte ich auch unserem Diakonvater Joachim danken, dass er sozusagen mich begrüßt hat, wenn auch die Worte, die er gesagt hat, sagen wir mal, ein wenig übertrieben sind. Sicher stehen wir Mönche in einer sehr langen Tradition. Das geht allgemein für die Mönche. Aber für den einzelnen Mönch, der eigentlich nur in der Demut leben sollte, gelten diese Worte natürlich nur eingeschränkt. Wir sind auf dem Weg, wir versuchen, die Lehre unserer Heiligen Kirche zu verinnerlichen, den Ratschlägen unserer Väter, unserer Ahnen im Mönchsleben zu folgen. Aber in der Tat muss ich dir sagen, dass wir da weit zurückbleiben und ich daher sicher nicht der Vertreter unserer Kirche, der Geistlichkeit, der Spiritualität unserer Kirche bin, denn auch ich bin nur ein kleines Lichtchen auf diesem Weg und dieses Lichtchen leuchtet noch nicht einmal. Also daher zu Beginn auch die Bitte um Ihr Gebet, dass ich irgendwann mal ein bisschen leuchten darf. Aber heute nun habe ich mit Dankbarkeit die Gelegenheit wahr, einmal etwas über unseren Glauben zu sagen, weil es manchmal doch den Anschein hat, zumindest in den Beichtgesprächen, in den Begegnungen, besonders mit unserer Jugend, ich bin ja nicht nur in Hamburg tätig, also heute zum ersten Mal tätig, sondern in vielen anderen Gegenden Deutschlands auch und besonders nämlich an meiner sogenannten Wahlheimat in Griechenland, in Makedonien, auch in Kalkidiki, besonders in Thessaloniki, wo ich auch Studenten geistlich betreue als Pneumatikus. Und da fiel mir auf, oder fällt mir immer wieder auf, wie wenig über unseren Glauben überhaupt bekannt ist. Und ohne dass wir etwas wissen über unseren Glauben, kann man auch nicht glauben. Zwar ist die Theologie, die Dogmatik, die Theorie unseres Glaubens nicht notwendigerweise Alpha und Omega, sondern der gelebte Glauben ist es eigentlich. Daher kommt es weniger darauf an, ob ich studiert habe, Theologie oder sowas, sondern vielmehr, dass ich in meinem Alltag, in der geistlichen Lesung, im Hören auf das Wort Gottes, im Hören auf die Stimme der Kirche, im Gebet versuche, Theologe zu sein. Orthodoxie ist eben keine Ideologie, Orthodoxie ist gelebter Glaube, und zwar der rechte Glaube, recht gelebt. Zu meiner Person vielleicht zwei, drei kleine Worte. An der Sprache merken Sie sich, und ich bin kein Grieche, obwohl ich da in diesem Kloster des heiligen Arsenius in Kappadokia lebe. Ich bin also in Deutschland geboren und entstamme also auch dieser Nation, diesem Volk. Und nach langem Suchen und Forschen habe ich dann vor Jahren meine jetzige Heimat, die orthodoxe Kirche, kennengelernt und mit Freude angenommen und sofort sozusagen als orthodoxer Christ, aber auch das klösterliche, das monastische Leben auf mich genommen. Wie ich schon gesagt habe, also in Griechenland, Kalkidiki, im Schatten des Heiligen Berges. Unser Kloster lebt auch in der Tradition, im Typikon des Heiligen Berges, heute nach dem alten Kalender. Die meisten von Ihnen haben ja den alten Kalender, ist auch der Festtag unseres großen Heiligen, des Heiligen Athanasios von der Lavra, der großen Lavra. Und ich bin im Jahr häufig dort an seinem Grab, um zu beten. Also in diesem Kloster, in dem ich heute lebe, des heiligen Arsenios, das übrigens von unserem Egumenos, Vater Theoklitos, gemeinsam mit Hierondas Paisios gegründet wurde. Manche haben vielleicht schon von ihm gehört, ich habe auch einige Bildchen dabei, sodass Sie ihn vielleicht auch mit nach Hause nehmen dürfen. Dieser Hierondas, ein großer Einsiedler des heiligen Berges, der 1994 verstorben ist. Und unsere Kloster, wie zwei anderen Klöster noch, also drei hat er mitgegründet, auch geistliche Lehre, geistliches Wissen mit auf den Weg gegeben hat. Unser Kloster hat den Namen des heiligen Arsenius, er lebt in Kappadokien, Sie wissen, in der heutigen Türkei, im Zentrum Kappadokien, dem uralten Gebiet christlicher Tradition und christlichen Lebens. Denken wir nur auch an die großen Heiligen Kappadokiens, wozu auch der heilige Georg gehört, der heilige Vasilius und viele, viele andere. In diesem Kloster lebe ich. Wir sind, wenn Sie es vielleicht auch interessiert, noch eine relativ junge Gemeinschaft, also jetzt so 25 Jahre besteht das Kloster als Kloster. Und wir sind insgesamt 18 Mönche, wovon einige in der Hierapostolie, also in der Mission tätig sind, zwei in Afrika, einer ist in Italien. Und einer hat ein Nonnenkloster gegründet, das jetzt schon über 70 Nonnen hat. Also Sie sehen, auch wieder gemeinsam mit Pater Paisios damals. Und wir anderen leben im Kloster, normalerweise. Aber Sie sehen heute wieder eine Ausnahme. Ich bin hier, also ich bin zurzeit nicht im Kloster und werde auch noch bis zum 1. August hier in Deutschland sein. Aber eben um besonders meine geistlichen Kinder zu betreuen, die ich schon einige Jahre jetzt habe, und die viel Zuspruch brauchen im Leben der Orthodoxie hier in der Diaspora. Ist eine ganz besondere Situation für sie. Sie leben nicht, so wie ich, in einem Land, das orthodox geprägt ist, wo sie alle 5 Meter eine Kirche finden oder eine Kapelle. So ist es in Griechenland, sie können wirklich alle paar Meter irgendetwas finden, das an die Orthodoxie erinnert. Dass sie zumindest in Nordgriechenland alle halbe Stunde sicher auf ein Kloster treffen. Und nicht nur auf ein Kloster, das irgendwie geschichtlich ein Kloster war, sondern ein lebendes Kloster. Allein in unserer Metropolie, die nicht so groß ist, haben wir 7 Klöster. Das größte 820 Nonnen. Die anderen Schwesternklöster, wie ich gesagt habe, alles so um 60, 70 Nonnen. Und dann gibt es auch noch 2 Männerklöster in dieser kleinen Metropolie. Und so ist es eigentlich überall bei uns. Also in dieser Situation leben sie nicht. Und daher ist es auch das Anliegen, sowohl vom Heiligen Berg, es kommen immer wieder Väter nach in die Diaspora, nicht nur in Deutschland, sondern viele andere Gebiete, so wie ich auch schon in Italien war, um eben ihnen auch ein bisschen beizustehen. Besonders natürlich mit unserem Gebet. Das ist das Allerwichtigste. Jeden Tag, wenn wir die Heilige Liturgie feiern, in unserem Kloster ist jeden Tag Heilige Liturgie, ich bin also auch Priestermönch, alle 3 Wochen habe ich dann die Woche über den Dienst und dann lesen wir natürlich auch alle Namen. Und wenn wir die Namen manchmal nicht mehr wissen oder vergessen haben, werden alle mitgenannt, weil Gott alle Namen kennt. Also das gilt natürlich auch für Sie. Wenn es Ihnen vielleicht an manchem Tag nicht so gut geht, dann denken Sie an das Kloster des heiligen Arsenius, wo der Priester morgens auch Ihren Namen liest. Ist immer gut zu wissen, man steht nicht alleine, besonders in der Diaspora. Und so heute zu meinem ersten Vortrag. Es ist immer schwierig, was man eigentlich erzählen soll. Dachte ich, dass wenn Gott mich segnet und mein Jerundas mich schickt, ich vielleicht nicht das erste und letzte Mal da bin, sondern, oder Sie jetzt wünschen natürlich auch nochmals ein anderes Mal kommen darf. Und dachte, dass ich heute sozusagen einen allgemeinen großen Vortrag halte, also nicht erschreckend, so groß ist er dann auch nicht. Und dann in den nächsten Malen jeweils auf einige Abschnitte, die heute nur kurz angesprochen werden, viel intensiver eingehen kann. Aber ich denke, zuerst muss man eigentlich das ganze Programm der Kirche kennen, um dann sozusagen gezielt einige Punkte anzusprechen. Und wenn Sie nachher Fragen haben, merke ich schon, wo vielleicht der nächste Vortrag hingehen sollte in besonderer Weise. Soweit zur Taktik oder zum Plan, den ich da habe, wenn Sie mit einverstanden sind. So habe ich heute eigentlich den Vortrag unter dem Titel gestellt, die Arche zum Paradies. Die Arche, Sie kennen alle die Sintflut, hier habe ich das Alte Testament aufgeschlagen, vielleicht gleich vorweg, für uns Christen hat das Alte Testament immer noch eine hohe Bedeutung. Das Alte Testament ist nicht zugeschlagen worden. Wenn Sie im Neuen Testament lesen, wie oft Christus auf das Alte Testament Bezug nimmt und immer wieder sagt, wie die Propheten, wie Mose schon gesagt hat, habt ihr nicht verstanden, was Mose und die Propheten und die Psalmen sagten über mich? Alles musste so geschehen. Also sehen Sie schon, das Alte Testament hat seine Bedeutung und daher auch dieses Bild der Arche Noah, hat für uns bis heute eine ganz besondere Bedeutung. Mose und seine Geschichte. Also wir könnten das ganze Alte Testament Seite um Seite aufschlagen und würden eine hohe Bedeutung für das Neue Testament und damit für unseren Glauben feststellen. Also diese Sintflut, wie damals im 6. und 7. und 8. Kapitel Genesis beschrieben, war ja eigentlich eine Strafe. So heißt es im 5. Vers des 6. Kapitels, als der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und die Gedanken ihres Herzens immer nur auf das Böse gerichtet waren, da bereute es der Herr, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und er war tief betrübt. Und Sie kennen dann die Geschichte. Er will die ganze Menschheit ausrotten, aber da ist Noah, ein gerechter Mann mit seiner Familie, und die will er nicht anheimgeben, diesem Schicksal. Und so trägt er Noah auf, diese Arche zu bauen. Ich mache das ganz kurz, weil jeder diese Geschichte kennt. Er baut die Arche, alle lachen, alle sagen, Noah ist verrückt. Was baut er hier mitten sozusagen auf dem Festland? Ein Schiff, ein riesiges Schiff. Und als es dann zu regnen beginnt und der Herr sagt zu Noah, nun sammle die Tiere von jedem ein Paar und deine Familie und geht in die Arche. Noah ist gehorsam, er baut die Arche, geht mit all diesen Wesen in die Arche, schließt die Pforten, die Sintflut beginnt, Sie kennen alle die Geschichte, alle ertrinken, alle sterben, und nur diese eine Arche auf dem Meer, auf diesem riesigen Weltmeer, es gibt kein Land mehr und nichts, schwimmt da so vor sich hin, bis zu jenem Tag, als die Taube dann einen Ölzweig wieder bringt, und das bedeutet, die ersten Bäume kommen wieder zum Vorschein, das Leben beginnt von Neuem und wie es so schön heißt, Gott reute es, das getan zu haben. Diese Worte sind natürlich menschliche Worte. Weder will Gott die Welt vernichten, im eigentlichen Sinne, also die Menschheit, weil er sie liebt, noch hat er etwas zu bereuen, weil Gott keine Umkehr notwendig hat. Aber es ist das Bild, das wir Menschen von diesem Ereignis haben, dass Gott als zuerst sozusagen die Sintflut schickt und am Schluss dann doch der Menschheit wieder seinen Segen in Noah und seiner Familie und damit der ganzen Menschheit gibt. Das ist Altes Testament, ganz kurz. Ich nun habe diesen Titel, also dieses Bild der Arche gewählt, für nicht nur das Neue Testament, denn dort werden Sie eigentlich den Begriff Arche nicht finden, sondern für das, was mit dem Neuen Testament, mit unserem Herrn und Gott Jesus Christus begonnen hat, die Kirche. Die Kirche Jesu Christi ist die Arche. So wie damals eine Gruppe von Menschen gerettet wurde, weil sie Gott wohlgefällig war, wurde diese Arche gebaut, damit diese Leute gerettet werden. Und so hat Christus, unser Herr, die Arche der Kirche gebaut, damit jene, die gerettet werden wollen, die den Ruf Gottes hören, in diese Arche gehen können, um somit nicht zu warten auf irgendeinen Zurückgang der Sintflut in dieser Welt, sondern auf die Sintflut als Symbol der verlorenen Welt, der sündigen Welt, einmal zum Ziel zu gelangen, nämlich zum Paradies, zum Reich Gottes, zum Königsreich, das eben uns verheißen ist. Und über dieses Thema möchte ich heute sprechen. Diese Arche, die Kirche, zu der alle Menschen dieser Welt eingeladen sind, in Freiheit. Das ist das Erste, was uns orthodoxe Christen auszeichnet, nämlich die Freiheit. Die Freiheit, die Gott dem Menschen als größtes Geschenk gegeben hat, weil er uns liebt. Diese Freiheit ehrt die Kirche, die Orthodoxie, bis heute. Die Orthodoxie versucht nicht, jemanden zu zwingen. Auch sie, obwohl sie, die meisten sind ja orthodox sind, werden sie von niemand gezwungen, den Glauben zu leben. Sie sind frei. Als Priester werde ich weinen und traurig sein, wenn meine geistlichen Kinder nicht den Weg gehen, der sozusagen in diese Arche führt und der sie dann zum Paradies führt. Aber ich werde nie jemand zwingen. Kein geistliches Kind ist gezwungen, den Weg zu gehen. Die Freiheit. Gott lädt ein. Gott bietet uns an, auf der einen Seite diese Arche, die uns rettet. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Auf der anderen Seite aber haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, wie die Menschen damals, die sind blemblem, die sind verrückt, die sozusagen diese Arche bauen oder diese Arche wollen. Und wenn wir unsere Tage anschauen, genau das findet statt. Wer heute sozusagen in dieser Arche lebt, in dieser Arche kommt, der wird erleben, wie auf der anderen Seite seine Kumpels, seine Freunde, seine Angehörigen, seine Familie sagt, du spinnst. Das braucht es doch nicht. Die Welt ist doch so schön. Es passt doch alles. Und du willst jetzt so fanatisch sein, du willst jetzt so radikal sein, du willst jetzt so dein Leben verändern. Ich habe das auch im eigenen Leben gemerkt, dass sowas kommt. Und höre und sehe das immer wieder. Und wenn dann auch diese Leute vielleicht noch irgendwelche Orthodoxen sehen, zum Beispiel uns Mönche mit unseren Gewändern an den Straßen, weil wir eigentlich ja keinen Zivil tragen, dann hört man vielleicht auch manchmal schon irgendwie so ein Lächeln, oder sieht man so ein Lächeln, oder vielleicht auch ein paar Worte, die nicht so schön sind. Zum Beispiel in Köln war ich vor Ort nach Ostern und auf dem Domplatz. Und da kamen auch ein paar halbwüchsige junge Damen und sagten, auch wieder so ein Pope. Ja? Aber es tut nicht weh. Wer mit Christus geht, denkt dann, ja eigentlich haben die recht, ich bin gar nicht würdig, diese Gewänder zu tragen. Und man betet für diese Leute. Also genau das, was Noah erlebt hat, das erleben wir heute in dieser Welt auch. Nun, wie kommt man zu dieser Arche, wenn man gerettet werden will? Das sagt uns Christus klar im Evangelium. Wer glaubt und sich untertauchen lässt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes wird gerettet. Warum drücke ich das in dieser Formulierung aus? Wer glaubt und sich untertauchen lässt, wer zumindest die Einheitsübersetzung aufschlägt, oder ich weiß gar nicht, was für eine Bibel das hier ist, die Lutherbibel, wird von diesem Untertauchen nichts finden. Ja? Aber ich möchte es immer betonen, denn wer den griechischen Text aufschlägt und das wortwörtlich übersetzt, wird es genauso hören. Wer glaubt und sich untertauchen lässt. Oder wie Paulus dann sagt, sind wir mit Christus begraben, untertauchen, so werden wir mit ihm auferstehen. Und wir könnten hier weitergehen. In den Beschreibungen, wo es um Taufe geht, heißt es immer, das Hinabsteigen in das Wasser, das Heraussteigen. Und wenn wir einmal schauen, wer diese Form sozusagen hat, dann sehen wir es, Orthodoxe in besonderer Weise. Wir haben bis heute dieses Untertauchen. Also der Glaube zum einen, dass Christus der Erlöser ist, unser Herr und Gott, und zum anderen, dass man durch dieses Mysterium, durch dieses Geheimnis der Taufe geht, ist sozusagen der Eingang in diese Arche. Mein Abt betont immer, dass die Taufe sozusagen der Fahrschein zum Himmel ist. Wer jetzt eben meint, ach, ich bin in dieser Arche, jetzt bin ich gerettet, jetzt kann mir nichts mehr passieren, ich kann essen, trinken, machen und was ich da will in diesem Schiff. Denken wir zum Beispiel ans Traumschiff oder sowas, da ist ja vieles möglich. Der hat sich wiederum getäuscht. Er kommt zwar bis zur Pforte des Paradieses, aber dort, sagt mein Abt immer, braucht man die Eintrittskarte. Diese Eintrittskarte bekommt man eben dadurch, dass man auf dieser oder in dieser Arche bleibt, dass man diese Arche nicht verlässt, nicht herunterspringt, nicht mal sozusagen jetzt eine eigene kleine Arche aufmachen zu können, die geht unter, es ist zu wenig, man braucht diese eine große Arche. Und das sagt auch Christus im Evangelium. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dadurch, dass der Artikel benutzt wird und nicht eben das, ich bin ein Weg, ein Leben, eine Wahrheit, wird deutlich, dass es nicht eine zweite Arche gibt. Also einen zweiten Weg, ein zweites Leben. Das Deutsche und das Griechische sind da zwei Sprachen, die das sehr deutlich ausdrücken. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wer in diese Arche kommt, muss auf diesem einen Weg natürlich auch bleiben. Er ist frei zu sagen, auch ich gehe von dieser Arche wieder runter. Das gefällt mir nicht, das ist zu langweilig. Oder da hinten ist irgendein anderes Lichtchen, das mehr leuchtet. In meinen Augen jetzt natürlich nur. Oder, ja, da ist etwas, das mich mehr fasziniert. Was macht Christus? Er lässt die Türe öffnen und man darf von Bord gehen. Wie gesagt, die Freiheit. In all dem, was ich heute erzähle, ist die Freiheit, immer mit zu hören. Es gibt keinen Heiliger, der irgendjemand gezwungen hat. Und auch Christus im Evangelium zwingt keinen Menschen. Als er einmal spricht, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird das ewige Leben haben, sagen die Juden, das ist doch ein hartes Wort, das können, kann man doch nicht noch einmal anhören. Und was macht Christus? Er fragt die Apostel, die scheinbar die gleiche Frage hatten, also die waren ja aus der gleichen Welt sozusagen, und wer das erstmal hört, ist natürlich auch geschockt. Also wie kann man sein Blut trinken und sein Fleisch essen? Also es ging uns heute nicht anders. Ja. Was sagt er zu den Aposteln? Wollt auch ihr gehen? Freiheit. Also wer sozusagen dieses Evangelium Christi oder dieses Leben Christi, das er von uns fordert, nicht leben kann, nicht leben will oder versteht, ist immer auch frei zu gehen. Also all das bitte mithören in dem, was ich Ihnen heute sage. Jeder von uns ist frei. Also, wer sozusagen nun in dieser Arche ist, ist deswegen noch nicht gerettet. Er ist auf dem besten Weg. Aber er muss leben, das, was er da in der Taufe angenommen hat. Sie alle waren schon bei der Taufe dabei, denke ich. Na, Sie haben ja Kinder oder so. Bei ihrer eigenen Taufe waren sie auch dabei. Ich habe gerade mit meiner kleinen Freundin gesprochen, ob sie sich noch an ihre Taufe erinnert. Sie meinte dann, sie sei ein Baby gewesen. Also ich zumindest, der jetzt später getauft wurde, kann mich natürlich an meine Taufe erinnern. Aber Sie zumindest waren bei Taufen dabei. Und was ist das Erste, was geschieht bei der Taufe? Man sagt ab. Man sagt dem Bösen ab. Man reinigt sich sozusagen. Man sagt, ich will nicht den Werken des Teufels gehorchen. Und im orthodoxen Ritus dreht man sich nach Westen, für uns sozusagen ein Symbol des Bösen. Deswegen auch noch heute in den alten Kirchen, auch in Deutschland, die Türme im Westen, um sozusagen das Böse abzuwehren. Während der Altar im Osten ist, Osten als Symbol der Auferstehung, aufgehende Sonne, eben, man dreht sich zu Westen und spuckt aus. Dieses Ausspucken ist das intensivste Symbol, dass man mit dem Bösen, mit dem Alten Schluss macht. Dann dreht man sich nach Osten und der Priester fragt, glaubst du an Christus? Ich glaube. Glaubst du an Christus? Ich glaube. Glaubst du an Christus? Ich glaube. Dreimal. Das alles findet dreimal statt, also das nur so nebenbei. Damit nimmt man also nur diesen Glauben an. Der nächste Schritt ist die Katechumenensalbung. Die Babys werden dann von Kopf bis Fuß gesalbt, auch die Erwachsenen, wobei die das dann eigentlich selbst tun, weil eigentlich soll kein Fleck des Leibes frei bleiben. Und was ist da das Symbol? Und woher kommt das? Aus der Antike. Wenn man manchmal solche Vasen betrachtet, so aus Griechenland oder Italien, das sind diese Kämpfer, die Ringer, nackt. Und sind nicht nur nackt, sondern sie wurden mit Öl, Olivenöl, eingeschmiert. Warum das? Im Kampf konnte der Gegner dann diesen Gegner nicht festhalten. So wie ein Aal ist man dann durchgeschlupft. Also, es war nicht möglich. Und in dem Moment, wo also der Priester nun, oder der Pater eigentlich, das Kind vollkommen einsalbt, ist das Symbol jenes, dass der Teufel dieses Kind oder diesen Erwachsenen nicht mehr greifen kann. Also ein wunderschönes Bild eigentlich. Denn in der Tat, von dem haben wir noch gar nicht gesprochen, den ich jetzt erwähnt habe, nämlich den Teufel, der in keiner Weise will, dass jemand in dieser Arche geht. Sag sie. So. Nachdem also diese Salbung stattgefunden hat, endlich kommt der Moment, das ist also heute in einem Ritus, in alten Zeiten war das geteilt, das waren Stufen hin zur Taufe, heute in einem Ritus, dass derjenige ins Wasser hinabsteigt, der ist jetzt vorbereitet, er hat dem Bösen abgesagt, er hat Christus angenommen, er wurde von Christus beschützt, dass er diesen letzten Schritt wagen kann. Der letzte Schritt, nämlich hinein ins Taufbecken, hinein in die Arche. Er wird vom Priester dreimal runtergetaucht, es wird getauft, der Knecht, die Magd Gottes, so und so, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vorhin haben wir gehört, sind wir mit Christus begraben. Es ist die Grabesruhe, der Mensch stirbt, der alte Mensch stirbt. Und dann kommt jene Szene, der Mensch steigt auf dem Taufbecken heraus, er ist ein neuer Mensch, er ist eine Neuschöpfung und das möchte ich an einem Beispiel darstellen, das zwar für Sie im Leben wohl keine Rolle spielt, aber wo es deutlich wird, ganz deutlich. Die Kanone der Kirche verbieten, dass ein Mann, der zum Beispiel irgendjemand umgebracht hat oder der ein unkeusches Verhältnis vor der Ehe gehabt hat, Priester wird. Auch die Beichte löscht das nicht aus. Er wird zwar rein und so weiter, aber dieser Makel bleibt. Wenn das vor der Taufe geschehen ist und wird getauft, dann gilt das nicht. Der kann geweiht werden, der kann ganz normal, also sozusagen die Hieruzine, die Priesterwürde, annehmen. Warum? Die Beichte macht keinen neuen Menschen mehr. Der neue Mensch ist da. Wir sind Christen sozusagen. Aber die Taufe macht den neuen Menschen. Es ist nicht mehr derselbe, der da hineinsteigt. Er hat Christus angezogen. Was ja dann auch in dem Lied dann danach, in dem Troparion, zum Ausdruck kommt beim Triumphtanz um das Taufbecken. Nachdem er nun ein neuer Mensch ist, wird er versiegelt mit dem Myrrhum, also dem Myrrhum Salbung. Er wird gestärkt dadurch durch den Heiligen Geist. Und warum braucht er das? Weil derjenige, der ihn am Anfang schon bekämpft hat auf dem Weg zur Arche, nicht aufhört. Auch der neue Mensch, also der Christ, wird vom Teufel bekämpft. Und daher dieses Mysterium der Myrrhensalbung, das ihn stärkt im Kampf. Der Heilige Geist erleuchtet ihn, er führt ihn in die Wahrheit ein, in die Erkenntnis, er gibt ihm die Kraft, die Gaben des Heiligen Geistes, Sie kennen diese. Und das braucht nun dieser junge Mensch, sei es als Baby, das Baby wird dann auch noch groß, oder auch als Erwachsener in besonderer Weise, weil er natürlich sofort im Kampf stehen wird. Der Teufel ruht nicht, um einen Menschen aus dieser Art hier herauszuziehen. Und wir werden nachher noch sehen, welche Art und Weise er da hat. Er ist sehr klug und in der Tat, wir schlafen häufig, er nie. Ja, also er ist unermüdlich tätig. Und weil Christus uns liebt und um diesen Kampf weiß, hat er uns diese Myrrhensalbung, dieses Mysterium gegeben. Das empfängt man sofort. Aber auf diesem Weg reicht es nicht nur getauft zu sein, die Myrrhensalbung zu empfangen, sondern man braucht auch die Wegzehrung. Das weiß jeder. Als damals Noah die Arche gebaut hat, hat er nicht nur die Tiere mitgenommen und seine Familie, sondern die brauchten noch etwas zum Essen. So nahm er auch Nahrung mit. Und auch in unserem Geist, in unserer geistlichen Arche zum Paradies gibt es die Nahrung. Das ist die Heilige Kommunion. Die Eucharistie, also die Eucharistie, die Danksagung. Deswegen sagt Christus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Man muss gestärkt werden. Kennen wir alle? Wir machen eine Wanderung, einen Ausflug. Und jeder von uns wird dann wohl auch Proviant mitnehmen. Es sei denn, er weiß, irgendwo gibt es da eine Hütte und er kann etwas essen. Aber bei uns auf dem Heiligen Berg, auf dem Athos, wenn man da zum Gipfel steigt, da gibt es keine Hütte, wo es dann irgendwelche Würstchen oder sowas gibt. Man muss also seine Ration, seine Nahrung mitnehmen. Und so ist es in unserem geistlichen Leben, von dem wir heute hier sprechen, im Symbol, im Bild der Arche. Wir brauchen unseren Proviant. Der Proviant ist die Heilige Kommunion, die Eucharistie, die Eucharistie. Wir empfangen Leib und Blut Christi. Und daher sagten die Väter, wir sollen häufig die Heilige Kommunion eigentlich empfangen. Der heilige Basilius, der heilige Johannes Chrysostomus, der heilige Nikodemus vom heiligen Berg Athos, der ein eigenes Werk darüber geschrieben hat, weil in einer falsch verstandenen Frömmigkeit sogar die Mönche stark zurückgegangen sind von der Heiligen Kommunion. Man sich 40 Tage auf die Heilige Kommunion vorbereitet hat, mit Fasten, mit strengen Fasten, das hat bedeutet, dass zumindest die Leute draußen in der Welt an Ostern vielleicht zur Heiligen Kommunion gegangen sind. Ansonsten ging das gar nicht mehr. Auf diesem Weg braucht es aber nicht nur die Kommunion, also die Wegzehrung, sondern es braucht auch die Exmoleusi, die Beichte, also die Umkehr, Metanoia. Warum? Manchmal sagen zu mir die Leute, ach Vater, ich komme eigentlich immer mit den gleichen Dingen. Und andere sagen, ach, ich habe wieder nur Kleinigkeiten. Oder andere sagen zu mir, ach Vater, die Beichte brauche ich gar nicht, so viel habe ich gar nicht. Das sind alles so Menschlichkeiten, das macht jeder. Und ich sage dann immer zu denen, nun gut, aber sie waschen sich nicht jeden Tag. Sie gehen nicht zumindest einmal eine Woche vielleicht unter die Dusche. Bei uns Mönchen ist das noch ein bisschen anders. Ja. Aber in der Welt draußen, wo die Nase viel feiner ist oder so. Sie machen das nicht? Ja, natürlich mache ich das. Ja, aber Sie haben doch heute nur ein bisschen Schmutz an den Händen. Sie haben sich doch heute gar nicht so verschmutzt. Es ist nicht die Frage, wie weit und wie viel und wie schwer man sich versündigt hat. Sondern die Frage ist einfach, versuche ich, mich durch Gott reinwaschen zu lassen, damit nicht das geschieht, was geschieht, wenn man es nicht tut, nämlich, dass wir blind werden. Sie können sich das so vorstellen, jedes Mal, wenn ich eine Sünde mache, und die Frage ist nicht klein oder groß, da lasse ich mich immer ganz drauf ein, weil jede Sünde vor Gott furchtbar ist, aber mit der Zeit werden so die geistlichen Augen matt bekommen, grauer oder grüner Stamm. Und zum Schluss werden wir blind. Und dann erkennen wir nicht mehr, wo ich denn auf dieser Arche oder in dieser Arche laufe. Ich werde fallen und vielleicht sogar über die Brüstung stürzen. Und das geht oft schneller, als man denkt. Ich bin immer so innerlich berührt, wenn ich Menschen sehe, die von Gott sehr beschenkt wurden. Da reich beschenkt wurden mit Gnaden und Segen und die dann durch ihren Alltag so verblendet wurden, dass sie das gar nicht mehr kennen und abfallen. Also von dieser Arche abspringen. Und dann natürlich oft leider den Weg nicht mehr zurückfinden. Manchmal schon, da freue ich mich besonders drüber. Wir beten immer fest und versuchen in der Liebe den auch zu halten. Weil wie gesagt, es gibt die Freiheit und ein Freund von mir, weil er vom Glauben abfällt, bleibt mein Freund. Und meine Schwester bleibt meine Schwester. Meine Mama bleibt meine Mama, mein Vater bleibt mein Vater, auch wenn sie zum Beispiel den Glauben verlassen, gibt es mir nicht das Recht, sie zu verurteilen oder dann vielleicht sogar zu sagen, du bist für mich gestorben. Das sollten wir eigentlich nicht tun, sondern so wie Gott, der uns immer liebt, ob wir bei ihm sind, ob wir weit von ihm entfernt sind, ob wir schwere Sünder sind oder kleine Sünder sind, Gott liebt uns immer. Er liebt uns immer. Das hat uns Christus selbst gesagt. Im Beispiel des barmherzigen Vaters oder wie man auch dieses Gleichnis nennt, im Gleichnis des verlorenen Sohnes. Und so muss auch unser Handeln sein. Aber zurück zur Beichte, zur Exemoleusi. Also, das ist für uns die Gelegenheit, uns zu waschen, geistlich zu waschen. Und diese Waschung hat auch zur Folge, dass natürlich Bakterien oder Mikrobien, so Viren, sozusagen nicht eindringen können, weil man wäscht sich und stärkt sich, man grämt sich sozusagen in der Beichte und ist dadurch auch wieder sehr stark beschützt. Und ein weiteres, was in der Beichte geschieht, das hat uns Pater Paisius immer so schön einfach gesagt, durch jede Sünde flechten wir ein Band mit dem Teufel. Kann man sich vorstellen, der ist hinter mir und ich mache eine Sünde, ich habe das ein erstes Band. Jetzt mache ich noch eine kleine, ein zweites Band. Und irgendwann kann ich mich noch gar nicht mehr bewegen. Ja? Also man wird gefangen. Durch die Beichte, was geschieht? Gott kommt und durchschneidet diese Bänder. Und wer von uns ist wohl der Ansicht, dass er das nicht notwendig hat? Denn es gibt viele Bänder, die uns fesseln. Die Väter sprechen von den Leidenschaften, von den Süchten, von den Gewohnheiten, den schlechten Gewohnheiten. Es gibt auch gute Gewohnheiten, ja. Wir reden natürlich jetzt von den schlechten Gewohnheiten. All das bindet uns und fesselt uns. Wir werden also durch die Sünde nicht nur blind, sondern wir werden gelähmt. Die Beichte öffnet uns die Augen und gibt uns die Freiheit zurück. Und Sie würden staunen, was da so alles in der Beichte geschieht. Also es ist immer was Wunderbares. Und wenn jemand von Ihnen dieses Mysterium noch nicht aufgesucht hat, selten, gehen sie häufig. Und haben sie keine Angst, der Priester hat keine Zeit. Der Priester wird sich freuen, wenn sie kommen. Weil er ist der Arzt, der gute Hirte. Also auf diesem Weg, neben der Taufe, der Eintrittskarte in diese Arche, in der Stärkung, die wir brauchen, im Mysterium der Myrrhungssalbung, in der Wegzehrung, in der Waschung, also in dem täglichen Bad der Seele, brauchen wir noch andere Dinge, damit wir fest in dieser Arche bleiben. Das ist das Mysterium der Krankensalbung zum Beispiel. Wir werden ja auch krank, leiblich, seelisch krank. Und da hat uns Christus auch wieder die Hilfe gegeben. Der Priester kommt, er liest die 7 Evangelien, die sich ja alle mit diesem Thema beschäftigen. Und er vollzieht die Weihe des Krankenöles, um uns dann zu salben. Und auch da würden Sie staunen, was da alles geschieht. Aber wie gesagt, das sind dann Themen vielleicht, die ich irgendwann mal speziell in viel tieferer Weise ansprechen werde. Das geht nicht in einem Vortrag. Auf diesem Weg braucht man aber auch, wie soll ich sagen, nicht den Käpt'n. Der Käpt'n ist Christus. Ja? Es gibt kein anderes Haupt in unserer Kirche. Kein Patriarch, kein Bischof, kein Priester, keine Laiengruppe ist das Haupt der Kirche. Christus ist das Haupt der Kirche. Und er braucht keinen Stellvertreter, er braucht niemand. Er ist der Gegenwärtige. Aber er braucht Hände. Und so hat er das Priestertum. Das Priestertum, die Jerusalem. Das heißt, wie die Apostel und die Jünger, so hat er für alle Zeiten diese Aufgabe, diesen Dienst eingeführt, diese Würde eingeführt, damit diese Mysterien, von denen wir gesprochen haben, auch gespendet werden können. Es ist interessant, dass alle Mysterien, also diese Sakramente, wie vielleicht man im Westen sagen würde, diese Geheimnisse, am Leib gespendet werden, obwohl sie die Seele betreffen. Und so braucht auch sozusagen der Leib diese leibliche Zuwendung durch den Priester. Handauflegung, die Salbungen, die heilige Kommunion, den der Priester spendet. Daher braucht es auch auf diesem Weg dieses Priestertum. Also diese Arche, die Christus gebaut hat, ist eine sehr weise Einrichtung. Sie umgibt unser ganzes Leben. Und es kommt noch etwas hinzu, das ich im heutigen Vortrag eigentlich darlegen möchte, damit Sie erkennen, in welcher Arche Sie eigentlich da sind. Es ist die Exousia, die Macht dieser Arche. Ich habe vorhin erwähnt, der Teufel versucht, die Leute abzuhalten, zur Arche zu kommen. Wenn die Leute in der Arche sind, versucht er, die wieder runterzubringen. Warum macht er das? Weil er etwas weiß. Wer in diese Arche geht, wer in dieser Arche bleibt, kommt zum Paradies. Und die Türe öffnet sich und dieser Mensch darf eine Ewigkeit mit Christus, unserem Herrn und Gott, vereint sein. Und das will der Teufel nicht. Er ist eifersüchtig, er ist neidisch und er gönnt uns dies nicht. Und jetzt kommt das Schöne für uns. In diesen 2000 Jahren hat die Arche gezeigt, welche Macht sie hat. Ich habe es vorhin am Beispiel der Beichte gezeigt. Da müht sich der Teufel, uns zu knebeln und zu verblenden. Und dann kommt die Schere Christi und er hat keine Macht. Aber das spielt sich sozusagen auf einer Ebene ab, wo dann der andere, der außerhalb der Arche ist, sagen, Psychologie, Fantasie und solche Dinge werden zu hören. Ich kenne das. Aber diese Macht der Kirche, der Arche, also die Kirche, zeigt sich aber auch auf wunderbare Weise. Und da möchte ich auch ein kleines Kapitel jetzt mit anschließen, damit Sie mir Mut fassen. Denn das, was ich bisher gesagt habe, zumindest theoretisch, ist uns allen bekannt. Denke ich mal. Zumindest den meisten. Aber unser Glaube darf nicht hier bleiben. Ich habe es am Anfang erwähnt. Nicht die Theologie, die ich studiere, oder den Katechismus, den ich höre, wird mich retten. Wenn es hier bleibt, ist es zu wenig. Das, was ich höre und hier verankere, muss ins Herz gehen. Die ganze Person muss glauben. Das heißt, wer in dieser Arche ist, darf nicht nur sagen, ich bin Christ oder Dorx, ich bin gerettet, wunderbar, ich mühe mich, ich gehe in die Kirche und solche Dinge, sondern die ganze Person muss glauben. Das heißt, auch in meinem Alltag muss es sich zeigen. Dass ich Zeit habe fürs Gebet, dass ich zu Gottesdienst am Sonntag gehe. Sine Diaspora ist das ein bisschen schwieriger, das weiß ich. Also wenn man dann schon eine Stunde oder eineinhalb Stunden fahren muss zum Sonntagsgottesdienst, ist in der Tat ein bisschen schwierig. Aber da muss man selbst erkennen, wo das Herz hinschlägt und was das Herz sagt. Dass ich dann aber auch eben helfe. Manchmal denke ich, wir glauben, Hauptsache ich bin in Anführungszeichen religiös fromm. Das Wort fromm bedeutet aber nicht nur, dass ich bete und die Kirche gehe oder faste. Das Fasten ist wesentlich für uns. Sondern, dass ich auch gut zu den Menschen bin. Zwei Seiten einer Medaille. Wer nur gut zu den Menschen ist, wird nicht gerettet. Und wer sozusagen nur frömmlerig ist, wird auch nicht gerettet. Beides gehört zusammen. Die Orthodoxie zeigt uns das. Immer wieder. Die Heiligen zeigen uns das. Ich habe aber auch das Fasten erwähnt. Das müssen wir hier mit hineinnehmen in dieses tägliche Leben. Christus sagt einmal, es gibt Dämonen, die kann man nur mit Fasten und Beten austreiben. Wenn man jetzt hier diese Bibel aufschlägt, da steht dort, es gibt Dämonen, die kann man nur mit Beten austreiben. Die westliche Welt hat das Fasten vergessen. Und unsere Orthodoxen in der westlichen Welt sind in größter Gefahr, das Fasten zu vergessen. Denn es ist alles so verlockend und alles so süß und riecht gut und was weiß ich alles, dass man natürlich leicht in die Gefahr kommt, genau dieses wesentliche Element unseres geistlichen Lebens zu vergessen. Und dann wundert man sich, dass der Glaube nicht mehr stark ist, dass wir müde sind, dass wir träge werden, dass sozusagen unser Glaube uns fast schon nicht mehr froh macht. oder wir traurig sind. Das Fasten, meine Lieben, das orthodoxe Fasten mit seiner Strenge gibt uns eine große Energie. Ich bin viele Jahrzehnte Christ. Aber seitdem ich orthodoxer Christ bin und wie gesagt habe, ja, Klosterleben, bereiten wir uns ja intensiv auf den Fasten, auf Ostern vor. 50 Tage lang, wir Mönche, außer Samstags und Sonntags und an 2, 3 großen Festtagen, essen einmal am Tag und dann nur in Wasser gekochtes Gemüse, ein bisschen Obst und ein bisschen Brot. Es war zumindest für mich als sogenannter Westler, als Deutscher, sehr schwer am Anfang. Der ich von zu Hause ja gewohnt war, gut zu essen und viel zu essen und schmackhaft zu essen und kam damals in mein Kloster. Es war genau das Fasten der Panagia, also vom 15. August, dem Entschlafen der Gottesmutter, wo genauso streng das Fasten gefeiert, gehalten wird wie vor Ostern. Und ich saß da vor meinem Teller, ich wusste ja nicht mal, was da drin ist. Es war undefinierbar. Also ich hatte da meine Schwierigkeiten. Als dann das Fasten zu Ostern kam und mein Abt mir sagte, die ersten 3 Tage essen und trinken wir nichts, dachte ich, das überlebe ich nicht. Im Gehorsam habe ich es dann halt auch gemacht. Dann begannen also diese restlichen 47 Tage. Irgendwann kam die heilige Nacht, die Osternacht. Und ich werde nie vergessen, welche geistliche Erfahrung dieses Ostern war. Daher, meine Lieben, versuchen Sie das Fasten, so gut Sie können. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. Und ich bin nicht der Richter über diejenigen, die nicht zu fasten. Aber wenn Sie die heiligen Feiertage unserer Kirche geistlich erleben wollen, in ihrer Tiefe, dann fasten Sie. Es gibt eine wunderbare Predigt des heiligen Johannes Chrysostomus über das Fasten. Vielleicht, wenn ich es wieder finde, dann werde ich sie mal kopieren und Ihnen mitbringen. Und dann lesen Sie diese Predigt, Sie werden weinen, weil Sie und ich so viele Jahre das Fasten nicht so geübt haben, wie es die Väter geübt haben. Denn Ostern in der Tat wird ein wunderbares Osterfest. Ein wunderbares Osterfest. Gott beschenkt uns so sehr, weil wir nämlich 50 Tage unseren Kampf geführt haben gegen die Eigenliebe, gegen unsere Genusssucht, gegen unsere Gefangenheit, von dem Kampf gegen die Leidenschaften. Natürlich geht das nur mit der Hilfe Gottes. Also wir reden ja nicht von irgendeinem persönlich-menschlichen Kampf, den können wir nicht führen. Da scheitern wir, da freut sich der Teufel. Es braucht das Gebet dazu und unsere Demut. Aber dieses Fasten ist in diesem Kampf gegen den Bösen notwendig. Und daher bin ich so traurig, dass das eigentlich nur in der Fußnote der deutschen und anderer westlichen Ausgaben steht. Weil die Herren, die das herausgeben, der Ansicht waren, diese Stelle sei später eingefügt worden. Und das ist Blasphemie. Ja, wir müssen aufpassen. Auch die Herren, die sozusagen im Neues Testament, ich gehe jetzt mal vom Neuen Testament aus, lehren, müssen aufpassen. Sie sind Diener dieses Wortes Gottes und sie sind nicht Herren dieses Wortes Gottes. Und unsere Kirche hat gesagt, das griechische Neue Testament ist das Fundament, denn so ist es geschrieben worden. Und daher darf sich keiner wagen, diese Worte zu verändern. Weil damit man wirklich sich über Gott stellt. Das nur so nebenbei. Natürlich werden manche Professoren jetzt schreien, aber das macht nichts. Ein bisschen Demut müssen wir alle haben, auch ich und auch diese Herren. Aber das auch nur nebenbei. Ich will nicht abschweifen von unserem Thema dieser Arche. Und wollte zum Kapitel kommen, der Exousia, der Macht dieser Arche in außergewöhnlicher Weise. Bisher habe ich gesprochen über diese wunderbare geistliche Macht der Arche, dass sie nämlich uns fähig macht, unseren Kampf zu führen. Zuerst, dass sie uns entreißt, dem alten Leben, und uns dann fähig macht, das neue Leben auch zu leben. Das ist das Wunderbarste an dieser Arche. Und dass sie uns dann zum Ziel führt, zum Paradies, ins ewige Leben. Aber, und das ist mein Anliegen auch heute, Gott lässt diese Arche leuchten in der Welt. Und dazu reicht es nicht, dass sie geistlich wirkt in unserer Seele, sondern sie lässt sie leuchten, dass auch die Menschen außerhalb es erkennen können, wenn sie guten Willens sind. so wie ich es erkennen durfte, meinen Weg gegangen bin und viele andere auch. Und über diese Dinge möchte ich ganz kurz zumindest noch sprechen. Ich hoffe, ich habe noch Zeit. Nämlich die sogenannten Wunder. Nun werden Sie sagen, auch in der katholischen Kirche gibt es Wunder. Bei den Protestanten gibt es Wunder. Ich habe solche Dinge alle erlebt. Ich bin ja schon lange auf dieser Welt und viel gelesen und auch persönlich erlebt. Aber ich möchte über Dinge sprechen, die vielleicht doch darüber hinausgehen. Ein ganz neues Beispiel, wo man eigentlich nur staunen kann, ist geschehen auf einer Insel in Griechenland, Mytilene. Meistens in Deutsch, glaube ich, Lesbos genannt oder so. Ja, kann das sein. Also Mytilene, eine Insel. Und dort ist ein uraltes Heiligtum des Erzengel Michael. Diesem Heiligtum, es war ein Kloster des heiligen Erzengel Michael, vor vielen Hunderten von Jahren schon, kamen die Mohammedaner, die Sarazenen, haben den Morgen abgewartet im Wald, bis das Kloster öffnete, um dann hineinzugehen und die Mönche zu töten und das Kloster auszurauben. Deswegen auch bis heute, die Klöster werden bei uns ganz streng am Abend geschlossen, obwohl es heute das normalerweise nicht mehr gibt, aber es ist die Tradition. Es kommt auch keiner mehr rein, erst am Morgen zum Frühgottesdienst, bei uns um 3:30, bei den Klöstern vielleicht um 5 oder 3 oder 2 wird geöffnet, dass uns dann die Pilger wieder kommen können. Also in diesem Kloster, die Mönche haben nichts mitbekommen, dass danach diese Sarazenen kamen und haben die Kloster geöffnet. Sie gingen dann in die Kirche, die Mohammedaner, also die Sarazenen, diese Seeräuber, schlichen sich da mal rein und haben alle Mönche umgebracht beim Gottesdienst. Nur ein Novize, also noch ein junges Kerlchen, noch ein bisschen jünger, konnte durch ein kleines Fenster entwischen, floh aus dem Kloster. Diese Sarazenen haben versucht, diesen jungen Kerl noch zu erwischen. Haben ihn nicht erwischt und gingen runter zum Schiff. Dieser junge Mönch sah nun von oben, wie der Erzengel Michael am Himmel erschien mit einem Schwert und hat all diese Sarazenen getötet. Und der Tatmann fand sie dann auch geköpft. Der Mönch ging zurück ins Kloster, ganz aufgeregt, was er da gesehen und erlebt hat, kann sich jeder vorstellen, und weinte. Sein Abt tot im Blut, seine Mitbrüder noch vor 3-4 Minuten vielleicht mit denen Psalmen gesungen, jetzt waren alle tot. Was soll er tun? Und er nahm Erde, tupfte mit dieser Erde das Blut auf und formte jenen Erzengel Michael, den er gesehen hat. Und bis heute, wenn dieses Kloster kommt, sieht diese Halbfigur, dieses Relief mit dieser blutigen Erde als Erzengel Michael. Und das schon viele Jahrhunderte, bis heute nicht kaputt. Aber das ist nicht dieses Wunder, von dem ich jetzt berichten will. Sondern, also es wurde zu einem großen Wallfahrtsort und jetzt vor wenigen Wochen, was ist geschehen? Seit einiger Zeit in Griechenland überfällt man Klöster, um sie zu bestehlen. Und daher hat dieses Kloster Kameras aufgestellt. Außerhalb, im Hof des Klosters, vor der Kirche und in der Kirche. Das wussten die Räuber und nahmen daher Masken. Sie gingen also dann in die Kirche, stahlen die Dinge und gingen weg. Die Polizei, als sie dann die Videos da betrachtete, sah in der Tat die Kameras von draußen, wie die Diebe mit Masken hineingingen. Die Kameras in der Kirche zeigten die Diebe ohne Maske und die Polizei konnte diese Diebe fassen. Wer das erklären kann, soll es erklären. Ich kann es nicht, die Polizei konnte es auch nicht. Ein Beispiel. Und wie gesagt, ich möchte diese Gewalt, diese Macht der Kirche zeigen, wie ich sie in anderen Bereichen der Christenheit nicht kenne. Ein anderes Beispiel diesbezüglich, das mich sehr berührt hat. Ein junges Mädchen hatte Rückenmarkkrebs, ganz stark, und es war zum Sterben. In Griechenland konnte man nicht helfen. Sie kennen auch die Situation in Griechenland. Ist jetzt noch schlechter, aber auch damals war es nicht unbedingt immer so gut. Es gab noch eine Möglichkeit, dass diesem 13-jährigen Mädchen, ungefähr so alt war es, noch geholfen werden konnte in Amerika. So sammelte man auch in Griechenland Geld, dass dieser Flug und diese Therapie stattfinden konnte. Dieses Mädchen hat auch einen Wunsch, zum Heiligtum ihrer Namenspatronin, der heiligen Magdalena, zu lehren. Es war auch ein Mädchen und getötet worden als eine Märtyrin, um dort zu beten. Das geschah dann auch, sie flogen nach Amerika. Der dortige Arzt sagte auch gleich der Familie, wenn es gut ausgeht, bleibt dieses Mädchen querschnittsgelähmt, kann also nichts bewegen, bleibt aber am Leben. Aber es ist wohl eher so, dass Auxin nicht helfen können und das Mädchen dann auch stirbt. Die Operation fand statt, der Arzt kommt raus und sagt zu den Eltern, die davor gewartet haben, also wir haben Hoffnung, die Operation ging denkbar gut, also wir haben Hoffnung. Und das haben wir ihrer Ärztin zu verdanken, die dabei war. Und die Eltern sagten dann, wir hatten keine Ärztin dabei, wir sind alleine geflogen. Dann sagte der Arzt, ich war gegen die Ärztin, weil bei einer solchen Operation jemand Fremden dabei zu haben, den man nicht kennt, wo es um so Kleinigkeiten geht und jeder auf den anderen angewiesen ist, ich war eigentlich dagegen. Aber sie hat mir dann klar gemacht, dass sie diese Patientin sehr gut kennt und die Patientin, dieses Mädchen auch nur Griechisch kann, wenn jetzt noch irgendwas ist, sie kann übersetzen. Und wie wir uns das so unterhalten haben, in der Tat habe ich festgestellt, diese Ärztin kennt sich auch sehr gut aus, wir können es wagen, dass sie dabei bleiben darf. Und wir haben es dieser Ärztin zu verdanken, dass das Kind soweit gut hergestellt ist. Die Eltern sagen wieder, es tut uns leid, wir haben keine Ärztin dabei. Der Professor kommt sich jetzt irgendwie, ich sage, entschuldigen Sie, auch so verarscht vor natürlich, da die Ärztin dann wirklich dabei war. Und es kommen dann einige Schwestern oder Helfer raus. Und er hält die Arme und sagt, bitte. Die Ärztin hat doch gesagt, sie ist von der Familie. Ja. Die Eltern wieder gesagt, es tut uns doch sehr leid, aber wir haben keine Ärztin dabei gehabt. Sie holten das, wie nennt man das Buch, Logbuch oder sowas, wo wir alle unterschreiben müssen wegen der Operation, im Fall, dass irgendwas schlecht gegangen ist oder dass man was verfolgen muss. Das Buch und in der Tat, diese Ärztin hat unterschrieben in Griechisch, die heilige Magdalena. Wiederum zu erklären. Keiner kann das erklären. Also wie gesagt, ich versuche Beispiele zu bringen, damit Sie erkennen, hier findet etwas statt, das man auch nicht psychologisch erklären kann. Der Arzt hat doch keinen Dunst gehabt von einer heiligen Magdalena, weder war er katholisch oder orthodox, noch hat er von der heiligen Magdalena gekannt, weil die Katholiken die Magdalena anders nennen. Also auch ein solches Beispiel. In Rumänien hat ein Wunder stattgefunden, in einem Dorf in den Bergen. Folgendes ist geschehen. In diesem Dorf, abseits von Gut und Böse, möchte ich es beinahe sagen, war kein Priester. Und zwar schon viele Jahre keiner mehr. Die Beerdigungen fanden statt ohne Priester, die Trauungen ohne Priester. Und es ging immer wieder eine Abordnung zum Metropolit, zum Bischof. Bitte schicken Sie uns einen Priester. Er sagte, ich würde Ihnen gerne einen schicken, aber ich habe keinen. Eines Tages erscheint ein Priester im Dorf. Alle Leute freuen sich, Glocken läuten, er geht auf den Friedhof, macht die Beerdigungen, er tauft die Kinder, vollzieht die Trauungen, hält Liturgie und sagt, ich muss jetzt aber wieder gehen. Die Leute waren sehr dankbar und gingen sofort zum Metropoliten, um sich zu bedanken, wie sich das hier auch gehört. Unser Metropolit ist unser Vater. Also sie gingen hin, der Metropolit sagt, ich weiß von nichts. Aber vielleicht der Protosynkulus, also wie sagt man, der Stellvertreter des Bischofs, der schimpft und sagt, wie kann sich ein Priester wagen, ohne unseren Segen in eine Gemeinde zu gehen und dort die Mysterien zu sprechen. Die Leute sagen, wir waren froh. Ja. Wer war das? Ja, wir haben gar nicht nach dem Namen gefragt, sagen die Leute. Die waren einfach nur glücklich. Aber er hat natürlich auch die Mysterien eingeschrieben. Und so brachten sie dieses Buch. Und da stand wieder in Griechisch, wozu die Leute nun wirklich nicht fähig waren, der heilige Nektarius von Ägäis, von Pentapolis. Und seitdem übrigens, seit diesen zwei, vielleicht schon vier Jahren, kommen fast jeden Tag oder jede Woche Busse aus Rumänien unten zu seinem großen Heiligtum in Südgriechenland, das ist eine Insel vor Athen, um dort Gottesdienste zu feiern. Auch soll mir das jemand wieder erklären. Ich könnte viele solcher Beispiele nennen, aber dazu reicht die Zeit nicht. Aber um noch eines deutlich zu machen, vielleicht auch für die Zukunft, für Sie. Wir kennen alle das die Perikope der wunderbaren Brotvermehrung Christi. Ist allbekannt, ne? Bei der Autoklasie, also im Gottesdienst, wenn die fünf Brote gesegnet werden, wird es ja auch, kommt das ja im Gebet vor. Also da ist Christus und predigt. Die Leute sind so fasziniert, dass das Essen alles vergessen. Also Christus, unser Herr und Gott, muss ein sehr großer, mächtiger, geistlicher Mann gewesen sein. Denn es waren ja einmal 4.000 Männer, einmal 5.000 und dann kommen die vielen Frauen dazu. Und so, wenn es ist wie heute, dass vielleicht mehr Frauen im Gottesdienst sind, waren da vielleicht auch noch mehr Frauen. Und die ganzen Kinder, also wir haben da eine riesige Schar Menschen. Und es kam zum Abend, die Leute nichts zu essen, die Apostel sagen, Herr, schickt die Leute jetzt weg, die sollen ja noch was essen. Und er sagte, gibt ihr ihnen zu essen. Und sie kennen alle die Szene, sie wurden alle satt. Und es war mehr übrig als vorher. Was sagten mir meine Professoren oder was sagen mir oft die Predigtvorschläge moderner, nicht orthodoxer Theologen zumindest? Das war nicht so, das ist nur ein Symbol, das war eine Art psychologisches Wunder. Was war das? Also, Christus hat gebetet, die Leute wurden innerlich bekehrt, weil da waren einige dabei, die Essen hatten und die haben mit den anderen geteilt. Und dieses Teilen war das Wunder der Brotvermehrung. Und es wurde eben dann dieses Beispiel in diese Geschichte eingekleidet. Ich dachte mir damals schon, irgendwas stimmt doch da nicht. Entweder haben die Apostel nicht gesehen, dass die Leute, einige zumindest, Essen dabei hatten. Und wenn man sich vorstellt, dass wenn man von 10.000 Leuten ausgeht, dann müssten einige da gewesen sein mit einem ganzen LKW Essen. Ja, also irgendjemand muss es aufgefallen sein. Also gut, es ist ihnen halt mal nicht aufgefallen. Und ich dachte oft, warum muss man solche Klimmzüge machen, um irgendwie das Evangelium am Leben zu erhalten? Dass die Leute denken, das ist ein Märchen. Ja, das ist ja das Problem, das diese Leute haben. Im Westen glaubt keiner mehr an das Evangelium. Das ist Legende, das ist Märchen, was weiß ich, das ist fromme Geschichte, um irgendeine Wahrheit einzugreifen. Und ich dachte mir immer, das ist doch nicht wahr. Wenn ich das Evangelium lese, das ist doch was anderes. Ich musste orthodox werden, um die Lösung zu finden. Was ist die Lösung? Denn in der Orthodoxie bis heute kommt keiner auf die Idee, zu so einer Erklärung zu kommen. Sondern wir glauben, so hat es stattgefunden. Nur war für mich die Frage, warum dieser Unterschied? Und dann höre ich von meinen Mitbrüdern, dass all das, was da beschrieben steht bei der Brotvermehrung, bis heute in unserer Kirche stattfindet. Ich will einige wenige Beispiele machen. Im Zweiten Weltkrieg wurde Griechenland ja auch ein bisschen gebeutelt, sowohl von den Italienern und ganz besonders von uns Deutschen und auch, Vater entschuldige, von den Bulgaren. Also wir sind da alle in einem Boot. Und das hat zur großen Not geführt. Und ich will Ihnen drei Beispiele aus dieser Zeit erzählen. Auf der Insel des heiligen Nektarios, also der kommt heute öfters vor, als er starb, hat er gesagt, er wird immer die Insel beschützen. Es kam zur Blockade der Italiener, war es glaube ich, und die Leute haben nichts mehr zu essen auf dieser Insel. Was ist geschehen? Die Leute gingen zum heiligen Nektarius, zu seinem Heiligtum, haben gebetet und ab diesem Tag, am Morgen, jeweils am Morgen, hat das Meer ein Lebewesen ans Land geschwemmt. Rings um diese riesige Insel sind die Leute hingegangen, haben dies aufgelesen, gebraten und beim Braten noch Öl bekommen. Als das erste Schiff in den Hafen wieder fuhr, nicht mehr. Bis heute wissen die Leute nicht, was das war. Es gibt keinen Namen, aber bis heute leben unzählige Menschen, die selbst das gegessen haben und gesehen haben. Erinnert uns sehr stark an Mose, ist es nicht so? Auszug aus Ägypten. Und was hören Sie bei uns im Westen heute über diese Geschichte, Auszug aus Ägypten? Ja, das waren irgendwelche natürliche Phänomene oder sonst was. Also man traut Gott nicht mehr zu, dass er eingreift und uns hilft. Wir Orthodoxe erleben das. Zweites Beispiel, weitere. Wieder eine Insel, wieder Blockade. Die Leute waren am Verhungern. Im Kloster, wo geht man hin? Ins Kloster, vielleicht gibt es dort noch Hilfe. In der Tat war da nur ein Sack Weizen. Der Mönch geht zum Abt und sagt, Vater, was sollen wir tun? Die Leute stehen vor der Tür, aber wenn wir jetzt den Sack ausleeren und den Leuten geben, sterben wir, verhungern wir. Der Abt sagt, gib nur, es ist besser. Die Mönche sterben zuerst und danach die Leute. Als umgekehrt, dass zuerst die Leute sterben und die Mönche führen noch ein gutes Leben. Der Mönch gehorsam beginnt auszuteilen, dem ersten, dem zweiten, dem dritten, den ersten Tag, den zweiten Tag, den dritten Tag, bis zu jenem Tag, als das erste Schiff wieder in den Hafen fuhr, der Sack war leer. Ein drittes Beispiel, auch aus jener Zeit, Ioannina. Ich weiß nicht, wer schon in Griechenland war und mit der Fähre kam, man kommt dann an Ioannina vorbei, ein wunderschöner See. Auch dort die Hungersnot. Als die Hungersnot begann, jeden Tag hat dieser See Tausende und Abertausende von Fische gespendet. Man musste sie nicht fangen, sondern die haben gewartet. Die Leute haben mit der Hand reingelangt und konnten die Fische nehmen. Alle Tage so viele Fische, dass man sie sogar bis nach Athen transportieren wollte, aber da kamen dann unsere Freunde und haben wir immer selbst gegessen. Und danach war da nichts mehr da. Aber dieser See, all diese Tage, diese Fische gespendet. In unseren Klöstern, nicht selten, auf dem Heiligen Berg weiß ich von zwei Ereignissen, noch im letzten, also im 20. Jahrhundert, da leben immer noch Mönche, die das erlebt haben. Öl ist ausgegangen. Wer aus den südlichen Ländern kommt, weiß, Olivenöl brauchen wir. Besonders auch, da wir sehr viel fasten, ist an den Festtagen das Olivenöl für uns notwendig zur Stärke. Und nicht nur das, wir brauchen es für die Kirche. Die Klöster nehmen ja Olivenöl, um die Ampel bei uns zu zünden. Es ist uns nicht erlaubt, was anderes zu nehmen. Hier ist was anderes, hier gibt es ja nicht so viel, wir haben ja eigene Oliven. Und da ist was Furchtbares, wenn das Olivenöl ausgeht. Denn nicht nur, dass man es nicht mehr beschaffen kann, denn man muss ja warten bis zur nächsten Ernte. Also ich kann im Moment keine Oliven pflücken, sie sind noch zu klein und schon gar nicht haben sie Öl. Simonas Petras und Vadopedia als zwei dieser Beispiele möchte ich nennen, als zwei Klöster auf dem Heiligen Berg. Kommt auch der Vater zum Abt und sagt, die Ölfässer, die großen Tonkrüge, sind leer. Noch ein bisschen haben wir. Was machen wir, Vater? Na, dann nehmen wir dieses Öl für die Ampeln. Wir fasten halt. Wir sind ja Mönchen, da fasten wir halt noch ein bisschen mehr. Sagt der Vater, es sei gesegnet. Am nächsten Morgen geht er also runter in diesen Keller, wo die Ölfässer sind, um Öl zu holen, das letzte Öl. Und als er reinkommt, hört er Geräusche, fließendes wie Wasser. Und er klopft an eines dieser Fässer, so am Vorbeigehen. Das klingt nicht hohl, das war voll. Er macht mehr Licht, also er zündet wahrscheinlich eine größere Fackel an. Und was sieht er? Wie aus den Ölkrügen das Öl herausfließt. Vor seinen Augen. Daher haben wir keinen Grund, am Evangelium zu zweifeln. Diese Wunder, die unser Herr gewirkt hat, werden bis heute gewirkt. Und das hat auch unser Herr gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, diese wahre Arche, die zum Himmel führt, erkennt man genau auch an diesen Dingen, meine Lieben. Dort, wo Christus unser Herr ist, müssen die Dinge auch bis heute stattfinden. Und deswegen haben die andere Probleme und versuchen, diese Dinge auf andere Ebenen zu heben. Und wir kennen alle die Schule, die große Schule von Bultmann und so weiter. Harnack, die dann versuchen sozusagen genau diesen Geist der Mystik, der Geheimnisse, der Wunder und all diese Dinge zu entzaubern. Und dann bleibt ein leeres Gewebe übrig, mit dem unsere Leute nichts mehr anfangen können. Man legt das Evangelium beiseite, was ein orthodoxer Christ nie tun darf. Die Väter sagen uns, lesen wir bitte jeden Tag ein wenig im Neuen Testament. Das ist wichtig. Es ist nicht nur ein geschriebenes Wort, es ist ein lebendiges Wort, das all das tut und bewirkt, das ich eben auch beschrieben habe. Das heißt, das, was unser Herr im Evangelium gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage, und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das muss bis heute in jener Arche stattfinden, die er selbst gebaut hat, nämlich die Kirche. Daher, meine Lieben, was war heute mein Anliegen? Einmal aufzuzeigen, als Christus eine Arche gebaut hat. Und diese Arche hat er gebaut für alle Menschen dieser Welt. Und er lädt alle Menschen dieser Welt ein. Aber alle Menschen in Freiheit. Wir sind, zum großen Teil zumindest, diesen Weg gegangen und sind in der Arche. Aber damit wir sozusagen mit dieser Arche ans Ziel kommen, müssen wir einige Dinge, wiederum in Freiheit, aber dann müssen wir sie eben tun. Die Mysterien empfangen, uns waschen, uns stärken, das Leben als orthodoxe Christen leben, nicht nur sozusagen Komposkini in der Hand haben und meinen, wir sind schon gerettet. Es ist manchmal interessant. Ich will auch nicht zu viel erzählen, aber um es deutlich zu machen, manchmal kommen auch Männer in unser Kloster und andere Klöster und lesen die Philokalie. Es ist ja sehr schön, dass es zum Beispiel auf Deutsch übersetzt wurde. Aber es ist auch zugleich eine Katastrophe. Weil, wenn die Philokalie zum Beispiel liest, da kann große Planung, große Verwirrung kommen. Also da kommen manchmal welche und meinen dann in der Herzensbeschau und in Komposkine, Herr Jesus Christus, wer war mir nicht meiner, nun die Lösung allen gefunden zu haben und setzen sich in ihre Zelle und beten. Folgendes Ereignis. Läutet die Glocke zum Gottesdienst in der Früh. Der junge Mann kommt nicht. Zweite Mal, dritte Mal. Läutet die Glocke zur Arbeit, er kommt nicht. Läutet die Glocke zum Essen, er kommt. Geht wieder in seine Zelle. Eines Tages sagt sich der Abt, jetzt muss ich doch eben was sagen. Er geht zu ihm und sagt, mein Sohn, die Glocke läutet zum Gebet. Nein, Vater, ich bete hier, ich bin im Herzensgebet, ich in meiner inneren Beschauung. Na, Evloim, es sei gesegnet. Glocke wieder. Mein Sohn, es ist jetzt Arbeit. Ja, und das, Vater, ich kann das nicht tun. Ich bin so im innerlichen Gebet, ich will diese Beziehung zu Christus nicht aufgeben. Na, Evloim. Läutet Glocke zum Essen, er ist da. Da braucht also der Jemand das nicht zu fragen, zum Essen kam. Sagt der Jemandas dann zu demjenigen, den Glöcklerdienst hat, weißt du was, wir läuten jetzt nur noch zum Gebet und zur Arbeit. Zum Essen läuten wir nicht. Das macht er. Der erste Tag, der zweite Tag. Dann kommt der junge Mann zum Abt und sagt, Vater, ich höre gar nicht mehr die Glocke zum Essen. Da sagt ihr das, ja, wir haben die Glocke abgeschafft. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wann ich essen soll. Dann hat der Jemandas gesagt, du bist so mit Christus vereinigt, du kannst nicht zum Gottesdienst gehen. Du bist so mit Christus vereinigt, du kannst nicht zur Arbeit gehen. Wer so mit Christus vereinigt ist, braucht auch nicht mehr zu essen. Ja. Also, diese Dinge gibt es natürlich auch. Und daher, also, wer in dieser Arche ist, muss immer danach trachten, in dieser Arche zu bleiben. Und das heißt eben nicht nur, dass wir beten und die Mysterien empfangen, sondern in unserem Alltag auch als Christen leben. Ein Glaube ohne Werke ist tot, sagt das Neue Testament. Also, was war das Anliegen? In dieser Arche zu gelangen, in dieser Arche zu bleiben, um das ewige Leben, das Paradies zu erlangen. Und mein Wunsch ist es, nach meinen unnützen Worten, dass wir doch wieder daran denken, dass unser Glaube was sehr Lebendiges ist. Und egal wo wir sind, im Kloster, in der Welt, in einem orthodoxen Land, in der Diaspora, wo wir auch immer sind, unser Glaube ist lebendig. Unser Herr und Gott ist bei uns. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, deswegen habe ich auch die Beispiele zum Beispiel dieser Kraft des Glaubens versucht auszudrücken und zu zeigen, an ganz wenigen Beispielen. Ich habe heute zu Pater Joachim gesagt, eigentlich müsste man wirklich mal ein Buch über diese ganzen Ereignisse schreiben. Nicht in Griechisch oder Russisch, das kennen wir alle, sondern in den fremden Sprachen. Weil das den Leuten nicht gesagt wird. Zum Abschluss, das allerletzte, das heilige Licht in Jerusalem, das zu jedem Pascha-Fest vom Himmel herabkommt, seit allen Jahrhunderten, das alle Menschen sehen dürfen, wenn unser Patriarch in seine Grab hineingeht, seine Gebete vollzieht, dann dieser Feuerball, dieser Feuerstrahl durch die Kirche geht, um dann in dieses Heiligtum hineinzugehen, um die Kerzen, die Fackeln des Patriarchen zu entzünden, wobei vorher schon die vielen Hunderten von Ampeln innerhalb weniger Sekunden entzündet werden. Kann kein Mensch erklären, aber es findet statt. Im Westen, sozusagen in den anderen Konfessionen, werden sie davon nichts hören, obwohl es jedes Jahr stattfindet. Deswegen wäre es sehr gut, ein solches Buch in den fremden Sprachen zu verfassen, dass die Leute, die guten Willens sind, die sich danach sehnen zu erfahren, dass das, was im Evangelium steht, auch heute noch wahr ist und existiert, dass die Leute die Möglichkeit haben, das auch mal zu hören und dann darüber in Freiheit nachzudenken und zu beten und dann zu erfahren, so wie ich und viele andere, dass in der Tat diese Arche existiert und uns zum Paradies auch führt. So ein kleines Abschlussgebet. Wie versprochen, es war das Letzte, was ich heute erzählen will. Es ist der Psalm 22, der einer meiner Lieblingspsalmen ist, denn oft sind wir vielleicht doch ein bisschen traurig oder verzweifelt oder im Dunkel unseres Lebens. Und daher möchte ich das beten. Wir bleiben aber sitzen, damit es nicht so viele Geräusche gibt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lässt mich auf grünenden Auen wohnen und nährt mich an den Wassern des Lebens. Er ruft meine Seele zur Umkehr und führt mich den Pfad der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandelte mitten im Schatten des Todes, so fürchte ich doch kein Unheil, denn du bist mit mir. Dein Hirtenstab tröstet mich. Du bereitest mir den Tisch vor meinen Augen, meinen Feinden zum Trotz. Du salbest mein Haupt mit Öl und reichst mir das Kostbarste, deinen berauschenden Kelch. Deine Gnade bleibet bei mir alle Tage meines Lebens und ich bleibe im Hause des Herrn immer da. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Vielen Dank für Ihre Geduld.
So, liebe Schwestern, so, liebe Schwestern, so, liebe Schwestern.